Inforadio Podcast.
Dreierlei Fleisch ist heute unser Thema, zu dem ich Sie herzlich begrüße. In einer kleinen und unvollständigen fleischlichen Warenkunde gehen wir zu einem meisterlichen Fleischer auf den Wochenmarkt, essen perfekte Steaks im Midtown Grill des Berliner Marriott Hotels und lassen uns von einem Sternekoch ein ganz besonderes Stück von einem ganz besonderen Kalb empfehlen. Der Sternekoch heißt Christian Lohse, hat 2 Michelin-Sterne und ist mit seinem Restaurant Fischers Fritz am Gendarmenmarkt eigentlich eher auf Fisch- und Krustentiere spezialisiert, aber Fleisch kann er auch. Und besonders gerne verarbeitet er
Milchkalb aus der Corrèze, das sind sogenannte braune Limousin-Rinder. Das sind Rinder, die werden also schon seit der Französischen Revolution biologisch auf den Wiesen der östlichen Corrèze und des Limousin gehalten. Und diese Milchkälber werden also faktisch nur von der Muttermilch ernährt, grasen natürlich auch schon ein bisschen und dann nach 6 bis 7 Monaten geschlachtet. Dann lassen wir sie bei unserem Züchter, das ist die Firma Somafair in Égletons, 20 Tage reifen, hier nochmal 10 Tage reifen. Das Fleisch wird auch nicht vakuumverpackt, es wird in ein Leintuch gegeben, im Karton geschickt. Und dann haben wir ja ein vollreifes Stück Fleisch. Wir verwenden im Bereich à la carte das Karree, also Kotelettstrang, zusammen mit Filet und Niere. Im Banket nehmen wir Schulter und Keule und die Maske, das heißt den Kopf, verwenden wir dann für andere Geschichten. Und das Kotelett kann man schön rosa braten, zusammen mit Spargel und Morcheln zum Beispiel. Eine ganz tolle Geschichte. Und das Fleisch ist schneeweiß und zeichnet sich dadurch aus, dass es eben faktisch süß ist im Geschmack. Jetzt hat mich mal jemand gefragt, ob wir das Fleisch gezuckert hätten. Da sage ich, nein, das ist der reine ursprüngliche Geschmack des Fleisches.
Und der kommt dann wiederum über das Gras, was die Mütter fressen? Oder wo kommt dieser süßliche Geschmack her? Und überhaupt der Unterschied dieses Milchkalbs zu anderen?
Das Milchkalb zu dem anderen, also wo genau der Geschmack dann letztendlich hier kommt, das hat sich was mit der Ernährung zu tun, mit den saftigen Wiesen, die dort vorherrschen. Es werden auch keine Kraftfutter verwendet. Und dann sehe ich was damit zu tun, dass die Kälber einfach nur von Milch ernährt werden, ein bisschen zugefüttert werden, wenn nötig. Und sicherlich hat der saubere und klare Geschmack auch etwas damit zu tun, dass die Tiere artgerecht später getötet und dann geschlachtet werden, dass man das Fleisch dann ausreifen lässt. Und dann hat man eben diesen hauchfeinen Geschmack eines Milchkalbes und vor allem, es wird auch nicht vakuumiert, das heißt, wir haben keinen Sauerstoffentzug.
Wie sind Sie auf diesen Geschmack gekommen?
Also ich habe Familie in der Corrèze wohnen gehabt, da auch in der Nähe von Égletons. Und da bin ich schon als 6-Jähriger herangeführt worden. Aber da hatten wir auch Milchlämmer, wir hatten aber auch Schafe, keine Frage. Aber die Kälber und Rinder haben da auch eine große Rolle gespielt. Und daher kenne ich das. Und als ich dann angefangen habe, in Deutschland wieder zu arbeiten, habe ich mich mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt. Und seitdem arbeiten wir seit 15 Jahren wieder intensiv zusammen.
Gibt es in der Region in Brandenburg etwas, was näher rankäme?
Also in Deutschland kenne ich kein gleichwertiges Produkt. Es gibt sicherlich das sehr gute Linumer Wiesenkalb, das schätzen wir auch sehr, hat aber nicht die gleiche Finesse und die gleiche Eleganz wie das Corrèze-Kalb. Aber es ist eine sehr gute Alternative. Es ist sicherlich etwas würziger im Geschmack, hat etwas mehr Biss. Aber das ist dann nur noch eine reine Geschmacksfrage, welches man letztendlich vorzieht. Wir ziehen das Corrèze-Kalb vor.
Vielleicht noch 2, 3 Gerichte, die Sie damit machen. Eins haben Sie ja schon kurz erwähnt, Herr Lohse.
Also dann haben wir als Vorspeise den Kopf vom Milchkalb. Den rollen wir in einen marinierten Rettich ein und dazu gibt es eine Vinaigrette vom schwarzen fermentierten Knoblauch und gegrillte Langostinos. Und was wir manchmal machen, die Schulter schmoren wir im Ganzen mit ganz tollen ersten Gurken, Dill und ein bisschen einfachem Bratensaft.
Normal im Handel ist das nicht.
Nein, glücklicherweise nicht. Das ist auch schlimm, wenn immer alles für alle zugänglich ist und vor allem auch zu jeder Zeit. Das zeichnet sicherlich auch solche Häuser wie uns aus, dass wir diese Produkte, diese Nischenprodukte finden, die dann ausschließlich in der gehobenen Gastronomie angeboten werden.
Und das kostet dann ein stattliches Geld. Ob aber das Stück vom Milchkalb aus der Corrèze schlussendlich wirklich so gut schmeckt, dass es sein teures Geld auch wert ist, das muss jeder selbst entscheiden. Christian Lohse, Sternekoch in Berlin, jedenfalls schwört auf das gute Fleischteil aus Frankreich. Jetzt bleiben wir eher in der Nähe und gehen auf den Wochenmarkt zum Fleischer.
Detlef Glaser hat immer ein offenes Ohr für seine Kunden. Er weiß, was besonders gefragt ist und was weniger. Bio, das ist seit einigen Jahren ein Trend, der auch bei Glaser die Nachfrage beständig steigen lässt. Der 57-jährige Fleischermeister vertreibt Neulandfleisch. Doch Bio und Neuland ist nicht das Gleiche.
Der Unterschied ist bei Neuland zu Bio, dass Neuland die besonders artgerechte Tierhaltung in den Vordergrund gestellt hat. Das heißt also, die Kreatur ist im Vordergrund und im Biobereich ist es so, dass der ökologische Landbau im Vordergrund steht. Bei Bio kann es auch sein, dass das Futter aus dem Ausland kommt. Muss zwar dann biozertifiziert sein, aber halt aus dem Ausland.
Übervolle Ställe, Spaltenböden, Wachstumsbeschleuniger, all das gibt es bei Neuland nicht. Und das gute Gewissen lassen sich die Kunden dann auch gern etwas mehr kosten.
Sie haben auf der anderen Seite, zahlen Sie sicher 20-30% mehr per Kilo. Sie haben aber auch viel weniger Bratverluste. Wasser im Fleisch, Supermarkt, ist ja bei Neuland nicht. Sodass also die Bratverluste wesentlich geringer sind. Und so sich dieser höhere Preis ganz schnell wieder relativiert.
Schon beim Kauf sollte man darauf achten, dass das Fleisch nicht in einer Wasserpfütze liegt. Schwein und Kalb sollte zudem hell und leuchtend aussehen. Lammfleisch kann durchaus etwas dunkler sein. Eine frische Farbe deutet auch auf gute Qualität hin.
Und beim Rindfleisch deutet ein kräftiges Rot auf ein frisches Fleisch hin und ein dunkles Rot teilweise bis die Schattierung rot-grau, grau-braun, braun-schwarz zeigt da eher den Reifegrad des Fleisches an.
Überzeugungsarbeit muss der Fleischer oft in puncto Fett leisten. Die Diät- und Wellnesswelle habe viele zu dem Glauben verleitet, nur ganz schiere Stücke seien besonders gut. Detlef Glaser sieht das anders.
Wann immer der Verbraucher ein Stück Rindfleisch sieht mit einem eingelagerten Fett, dann sollte er zugreifen. Dieses Fett sorgt dafür, dass der Geschmack unvergleichlich ist, die Saftigkeit hervorragend und im Grunde genommen, es schmort raus. Es ist einfach nur schmackhaft.
Ob kurzgebratenes Koch- oder Schmorfleisch, Detlef Glaser berät seine Kunden gern. Viele wüssten heutzutage gar nicht mehr, wie man einen Braten vernünftig zubereitet. Auch da hilft er mit Tipps und Tricks. Anfängern rät er, mit Hühnchenfleisch zu starten und sich dann im Schwierigkeitsgrad langsam zu steigern. Und da gibt es dann auch Vergessenes wieder zu entdecken.
Die Hamburger Rolle stammt aus der Keule und liegt zwischen der Oberschale, aus der wir unsere Rouladen schneiden, und der Unterschale. Und unsere Kunden haben sich jetzt darauf eingestellt. Sie freuen sich, dass wir dieses Teilstück haben. Das ist ein wunderbares Stück Schmorfleisch, was man sowohl im Ganzen als dann auch als Gulasch hervorragend zubereiten kann.
Und viele der vergessenen Teile müssen gar nicht teuer sein. Der Schweineschwanz für eine kräftige, selbstgemachte Suppe, Kalbsbäckchen oder Innereien. Die besorgt Detlef Glaser dann allerdings auf Nachfrage. Ein Wagen auf dem Markt bietet naturgemäß nicht so viel Fläche und Vorratsmöglichkeiten. Dennoch überwiegen für den Fleischermeister die Vorzüge des Marktstandes gegenüber einem festen Ladengeschäft.
Es macht uns Spaß. Wir sind direkt am Kunden. Wir haben sofort die Resonanz. Wir haben sicherlich einen ganzen Teil Stammkundschaft, aber wir haben auch immer wieder Laufkundschaft. Wir hören immer wieder Neues und wir sind nicht so eingeengt wie in einem Ladengeschäft. Und haben also auch immer das Ohr so ein bisschen am Verbraucher in den unterschiedlichsten Bezirken.
Susanne Hausmann besuchte den Fleischermeister Detlef Glaser, der mit 3 Ständen auf Berlins Wochenmärkten unterwegs ist. Sie finden ihn zum Beispiel samstags auf dem Karl-August-Platz in Charlottenburg oder mittwochs auf dem Kranold-Platz in Lichterfelde. Der Inbegriff von Fleisch ist für viele von uns ein Steak. Und wenn es etwas ganz Besonderes sein soll, dann US Beef, amerikanisches Rindfleisch also. Es gilt als das Beste überhaupt. Und das Beste vom Besten dann ist Dry Aged Beef. Trocken bei bestimmter Temperatur und Luftfeuchtigkeit gereiftes, abgehangenes Fleisch. Das echte Dry Aged Beef gibt es aber hierzulande so gut wie kaum zu kaufen. Doch zumindest eine Dry Aged Variante. Thomas Czavionke ist Küchenchef im Midtown Grill im Marriott in Berlin, dessen Spezialität Steaks in seiner ganzen Vielfalt sind. Mit Thomas Czavionke, dem Meister des Fleisches, sprach ich über Steaks und jene Dry-Aged-Sorten, die im Midtown Grill serviert werden.
Wir bekommen dieses USDA Prime oder Special Steaks aus amerikanischen Regionen und da machen wir es wirklich so, wir hängen die in unseren Kühlschrank und lassen die einfach noch reifen, damit das Fleisch verliert dann einfach noch mehr Wasser und wird dadurch vom Geschmack her noch intensiver und zarter.
Kann man gutes Fleisch auch als Laie erkennen?
Ja, man kann es erkennen als Laie auch und zwar, es sollte immer eine wunderschöne rote Farbe haben, also eher in Richtung dunkelrot als rosé. Wenn man marmorierte Fasern dazwischen hat, ist auch immer ein sehr gutes Zeichen. Also wenn es von Fett durchzogen ist, ist auch gut. Und beim Filet muss man halt schauen, man kann es fühlen, wenn es sich labbrig anfasst, wenn man so Druckproben macht, dass es nicht in die Form bleibt. Man sagt, es springt immer so leicht in den Urzustand zurück, wenn es geschnitten ist. Dann erkennt man, dass man relativ festes und frisches Fleisch hat.
Es gibt ja auch das Phänomen, dass viele Leute gar nicht mehr wissen, wie eine bestimmte Sache zu schmecken hat. Das kennt man von Tomaten. Wenn die plötzlich so eine echte Tomate essen, dann sagen sie, die schmeckt aber komisch, weil kenne ich so nicht. Gibt es sowas Ähnliches auch dann bei Ihnen oder ist das schon mal vorgekommen, dass jemand gesagt hat, das Steak schmeckt aber eigenartig?
Ja, na selbstverständlich. Sie haben immer wieder auch mal Gäste bei oder die Geschmäcker der Menschen sind halt verschieden und überall sind Geschmacksverstärker drin und irgendwelche Zusätze zum Konservieren etc. Das ist halt so, wie Sie sagen, mit der Tomate. Wenn man dann wirklich mal eine urtypische Tomate irgendwo auf dem Landhof isst, wo man so Gast ist im Sommer oder eine Erdbeere, die sind halt Geschmäcker, da erinnert man sich dran aus der Kindheit. Komischerweise sitzt im Gehirn irgendwo hinten so ein Instinkt, der sagt, ja, das ist irgendwo so der Urgeschmack. Bei Fleisch ist es halt genauso. Wir haben früher das Glück gehabt, dass ich auch mit Schlechtern und Fleischern viel zu tun hatte. Und wenn wir geschlachtet haben, gearbeitet haben und so Testproben vom Fleisch gemacht haben, ist es halt auch so, dass man merkt, es ist halt ein urtypischer, guter Fleischgeschmack. Und den hat man halt in den meisten Discounter oder Massenbetrieben, ist dieser Geschmack einfach nicht da. Es ist meist fässrig, ich sag mal relativ geschmacklos. Und das ist halt so mit diesem US-amerikanischen Beef aus Verwunderung auf meinerseits halt so, dass es vom Geschmack einfach super daran rankommt. Und auch durch dieses Abhängen in diesem Kühlschrank und so, ähnelt sich der Geschmack immer mehr da, wo es eigentlich hinging vom Ursprung aus.
Welches Stück ist Ihnen das Liebste?
Also mein Favorit ist eigentlich ein wunderschönes Entricot, weil es sehr gut mit Fett durchwachsen ist, eine wunderschöne Marmorierung hat und einfach beim Braten dadurch auch so viel Saft enthält, wenn man es anschneidet, der Fleischsaft läuft. Also nicht das Blut, wo viele Menschen auch Angst vor haben oder Gäste, sondern einfach nur wirklich der pure Fleischsaft.
Widersprechen Sie mir, wenn ich sage, Filet ist zwar das teuerste, aber meistens auch das langweiligste?
Nee, ist also... Es gibt sehr viele Leute, die essen immer Filet und auch Gäste, die, sag ich mal, linienbewusst sind und so denken, ja, okay, das Filet ist okay, das andere ist mir zu fett, aber es ist an sich, na langweilig kann man nicht sagen. Filet kann auch gut sein, wenn es zubereitet ist ordentlich, aber halt einfach mal wirklich was anderes probieren und es ist ja gesunde Proteine in so einem Rind, finden sie im anderen Fleisch auch. Im Filet ist auch Fett, bloß ist halt so fein marmoriert, dass man es nicht sieht. Man sollte sich ruhig mal wagen, ein anderes Stück Fleisch zu kosten, zum Beispiel wirklich ein lecker Entricot und dann wird man schon sehen, wie der Unterschied liegt.
Was ist denn der größte Fehler, den man bei einem Steakbraten zu Hause in der Pfanne machen kann?
Den man beim Steakbraten zu Hause in der Pfanne machen kann? Ja, da können viele zum Beispiel, wenn man die Temperatur einfach zu niedrig lässt. Wenn Sie ein Steak zu Hause in der Pfanne braten, sollten Sie halt auf jeden Fall am Anfang mit einer sehr hohen Hitze rangehen. Das Steak von beiden Seiten relativ kross anbraten, damit es schön Farbe nimmt. Und hinterher kurz ruhen lassen, in den Ofen schieben, dann bekommen Sie ein wunderbares Steak. Wenn Sie die Pfanne nicht heiß genug haben, dann verliert das Fleisch den Saft. Es kann zäh werden, lockt aus. Ja.
Gibt es in Deutschland eigentlich ein Fleisch aus Deutschland, das den Namen Steak verdienen würde?
Ja, Sie haben sicherlich hier auch, wenn Sie jetzt vom friesischen Ochsfleisch nehmen. Oder wir haben in den Alpen auch schöne Regionen, wo Tiere geschlachtet werden und auch so aufwachsen und gefüttert werden, die sind aber für den Markt nicht ausreichend. Wenn man jetzt denselben Markt hätte, wie man aus Amerika beziehen könnte, in der Qualität würden wir sicherlich dieses Fleisch auch benutzen, aber die anderen Sorten, die wir halt hier vertestet haben, kommen qualitativ an das Fleisch nicht ran. Ja.
Das amerikanische Steakfleisch steht ja ziemlich hoch im Kurs, wird auch sehr viel Geld für bezahlt. Ja. Was ist denn der Vorteil dieser amerikanischen Fleischsorte oder der Fleischsorten?
Also Sie sehen schon, wenn man jetzt so ein Steak aufschneidet, von der Marmorierung her, wie schön zart es durchwachsen ist, mit dem Fett durchzogen, diese weißen Streifen, die Sie drin haben. Das ist halt wirklich kein zähes Fett oder zerrig, wie wir das manchmal kennen, wenn wir sowas anschneiden, sondern es ist wirklich saftig, das geht auf der Zunge und dadurch hat das ganze Steak an sich halt einen sehr individuellen, zarten Geschmack.
Soweit Thomas Czerwionke, Steakkenner und Küchenchef im Midtown Grill, dessen Steaks zu den besten der Stadt zählen. Und soweit unsere kleine fleischliche Warenkunde. Demnächst erscheint übrigens im Umschau Verlag ein Buch, das sich ganz dem Schwein widmet. Und wenn dieses Buch raus ist, wird es auch hier eine Schweinesendung geben. Nächste Woche geht es hier erst einmal um südafrikanische Küche und südafrikanische Weine. Rainer Veit sagt Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, essen Sie gut und kochen Sie gut für sich und für andere.